Wunderschönen guten Morgen. Ich habe gerade zuerst eine Frage an euch. Wer von euch hat den Purzelbaum? Weil in der Geschichte heute geht es um Purzelbäume für einen lieben Gott. Die Tauben haben es als Erste gehört. Die Nachricht, dass der liebe Gott der Erde gleich einen Besuch wird abstatten. Die Tauben haben es den Möwen erzählt. Und die Möwen sind zu den Walen geflogen. Die Walen haben sie den Delfinen erzählt. Die Delfinen sind durch das Meer geflitzt und haben sie den Schildkröten erzählt und so weiter und so weiter. So hat sich die Nachricht von der baldigen Ankunft von diesem hohen Besuch in Windeseile über die ganze Erde verbreitet und hat alle Lebewesen in helle Aufregung versetzt. Was jetzt? Was machen? Was soll ich nur machen? Für einen lieben Gott ganz besonders zu gefallen, haben sich viele gefragt. Jeder hat etwas ganz Besonderes leisten, etwas Außergewöhnliches vorweisen, für Gott zu beeindrucken. Nur die Huri, die Eule, ist seelenruhig auf ihrem Lieblingsplatz in der Fichte geblieben hocken und hat ganz langsam mit ihren grossen Augen geblinzelt und gemurmelt: Das glaube ich nicht. Was regt ihr nicht denn alle so auf? Aber die anderen Tiere, die waren viel zu beschäftigt, für die Eule zuzuhören. Und haben sie unterbrochen. Was weisst du denn schon? Du hockst ja immer nur auf deinem Ast und blinzelst. Ein paar Tiere haben sie sogar böse angeschaut, wo sie nicht mitgemacht bei diesem ganzen Trubel. Und der Fuchs hat sie ausgelacht. Du bist nur zu faul, dich von deinem Platz weg zu bewegen. Nein, ich weiss einfach, dass der liebe Gott, hat die Eule wollte antworten, aber der Fuchs hat sie drohend angeknurrt. Ganz still geblieben und hat blinzelnd weiter das aufgeregte Treiben aus der Ferne beobachtet. Wir müssen pressieren, hat ganz geschnattert und gewatschelt und sie wichtig hin und her gewatschelt und die Pfauen haben sich ununterbrochen geputzt. Und die Hirsche, die sind durch den Wald stolziert. Jeder hat probiert, sich etwas ganz Besonderes auszudenken. Die Möwen haben sich in hausbrecherischen Kunstflügen von der Klippe gestürzt. Und die Termiten, die haben einen Hügel gebaut, so hoch wie ein kleines Haus. Und die Kolibris, die sind auf der Spitze von Kakteen umgetanzt und die Lama haben gekonnt mit den Zehen gewackelt. Die Löwen haben um die Wette gebrüllt. Und die Giraffen haben geschaut, wer echt den längsten Hals hat. Ein paar haben sich geschämt, weil sie klein waren und unscheinbar waren, wie zum Beispiel die winzige Maus. Die Schmetterlinge haben nicht so recht gewusst, was er denn besonders leisten könnte. Er ist dorthin geflattert und dorthin geflattert und er hat das Huhn gefragt. Das hat gerade probiert, auf einem Bein zu tanzen. Und gerufen: Was fragst du denn mich, das Huhn? Du siehst doch, ich habe viel zu viel zu tun. Du musst halt irgendetwas Besonderes machen. Vielleicht bringst du den lieben Gott damit zum Staunen und Lachen. Aufgeregt ist der Schmetterling umeinander geflogen und hat dabei verpasst, hat dabei anscheinend die Ankunft vom lieben Gott verpasst. Und der Tag ist wie im Flug vergangen. Der Abend ist gekommen und es hat gedämmert und alle Tiere waren ganz ratlos gewesen. Als es dunkel geworden ist, haben die Tiere gemerkt, dass sie den ganzen Tag vor lauter Aufregung nicht einmal dazu sind, etwas zu essen. Hättest du abhöckeln, dass die anderen so gesehen? Oder etwas zu trinken? Viele von ihnen sind ganz erschöpft angehockt und haben sich gefragt, wo er denn jetzt sei? Der liebe Gott. Irgendwo muss er doch angekommen sein, haben sie sich überlegt. Was hat der Schmetterling gesagt? Keiner von ihnen hat eine Antwort gewusst. Gans haben aufgehört zu schnattern. Und der Fuchs ist enttäuscht am Fuß der Fichte gelegen und gemurmelt. Da war auch die ganze Aufregung für nichts gewesen. Der liebe Gott kommt gar nicht zu Besuch. Plötzlich hat das Tier eine leisliche Stimme von oben gehört. Nein, er kommt nicht. Alle haben verwundert aufgeschaut. Aber es war so dunkel, dass sie nichts erkennen konnten. Er kommt nicht, weil er ist schon da, hat die Stimme leise gesagt. Der Fuchs hat gefaucht, von wo willst du wissen, wo er ist? Der liebe Gott war doch gar nie weg gewesen. Und wo ist er denn? Hat der Fuchs geknurrt. Wer bist du überhaupt? Zeig dich! Die Eule ist ein bisschen mehr ins Mondlicht gerutscht, so dass sie die anderen Tiere sehen konnten. Wisst ihr, hat die Eule gesagt, der liebe Gott, der braucht gar nichts kommen. Er ist immer da. Jetzt und immer und vor allem in jedem von uns, in unserem Herz. Wenn wir ganz still sind und in unser Herz reinlassen, dann spüren wir dort die Wärme vom lieben Gott. Da ist es still geworden im nächtlichen Wald, wo die anderen Tiere gewusst, was für ein gescheites Tier die alte Eule war. Und sie haben auch gewusst, dass die Eule stundenlang auf ihrem Ast gehockt ist und häufig sehr zufrieden und glücklich hat ausgesehen. Darum hast du nicht mitgemacht, als wir unsere Kunststücke vorbereitet haben, hat die Möwe gesagt. Und die Eule antwortet, ja, ich habe mir ja gerade gedacht, dass das mit dem Besuch so nicht stimmen kann. Weil ich weiss ja, dass der liebe Gott immer da ist und dass er uns alle gern hat. Ob ein winziger Kolibri oder riesiger Hirsch, egal ob du ein tolles Kunststück hast oder nicht. Auch wenn man ganz klein ist und nicht so mutig ist wie die anderen, hat die Maus gepiepset. Ja, auch die Kleinen und Unscheinbaren hat der liebe Gott sehr, sehr gern. Ich glaube, es ist ihm ganz egal, ob wir etwas Besonderes machen oder ein Kunststück vorführen. Und wenn wir einmal ganz still in uns reinlassen, dann spüren wir ein bisschen von seiner Liebe und wir können ihm auch Fragen stellen und ihm alles erzählen, was uns beschäftigt. Auch alles, was uns bedrückt, hat der Schmetterling gefragt. Ja, ich glaube schon, hat die Eule geantwortet. Alle sind friedlich beieinander gehockt. Und es war, als sei der liebe Gott jetzt in diesem Augenblick wirklich da. Und als der nächste Morgen gedämmert hat, waren sich die Tiere einig, dass sie sich noch lange an diesen Tag erinnern würden, den Tag, wo der liebe Gott zu Besuch kam. Purzelbäume für den lieben Gott. Wir müssen nichts Besonderes machen. Er hat uns gern, wie wir sind. Und er ist immer da. Aber wir dürfen ihn natürlich auch gerne wieder besonders einladen, dass er noch mehr zu uns kommt. Und dass er uns zeigt, wie wir ihn gerne haben können. Und der Jamie, der fragt mich manchmal, ja, wo ist der Gott? Und wann kommt er? Und können wir nicht zum Nacht einladen? Gell? Du möchtest ihm manchmal ein Fest machen. Ja. Und das können wir auch. Wir sehen ihn halt nicht. Aber nur weil man etwas nicht sieht, heisst das ja nicht, dass es nicht da ist. Und um das geht es dann auch noch ein bisschen in der Predigt. Und ich bin sicher, ihr helft mir dann in der Predigt, genau gleich wie die Erwachsenen, auch noch mit dem. Danke vielmals fürs Zuhören. Liebe ist, wer kennt noch diese Comics, diese Cartoons? Die gibt es schon eine ganze Weile und es gibt sie immer noch. Hier ist mal Liebe ist, dir alles zu geben, was ich habe. Oder Liebe ist, dein Brötchen mit ihm zu teilen. Diese Comics sind entstanden, als Kim, die die gezeichnet hat, ihrem Mann so kleine Zettelchen oder ihrem damaligen Freund so kleine Zettelchen gezeichnet hat. Und er hat sie dann irgendwann mal auch einer Zeitung geschickt. Und es gab dann auch Büchlein und alles. Und wenn man die so durchschaut, sind es ganz viele alltägliche Dinge, die sie braucht, um Liebe zu definieren. Ich möchte heute als Einleitung meine Predigt, und ich habe es im Kindermoment schon angetönt, dass ihr heute aktiv mithelfen müsst, nur am Anfang, dass wir so etwas Ähnliches machen, aber nicht über Liebe, sondern über Glaube. Glaube ist. Ich verteile jetzt dann gleich Papier und Stifte für die, die keine haben. Und dann wollen wir uns doch einen Moment Zeit nehmen und uns zu überlegen, wie wir Glaube in einem Satz oder in einer kleinen Zeichnung. Wer natürlich künstlerisch begabt ist, darf sehr gerne einen Comics zeichnen. Aber man darf es selbstverständlich auch einfach nur relativ groß auf dieses Blatt schreiben. Und dann bitte ich euch, das Blatt zu nehmen und es dann an dieser Wand zu kleben. Es hat dann dort Klebestreifen, die parat sind. Und dann sind wir mal gespannt, was für unterschiedliche Sätze über Glauben wir da finden. Gut, ich danke für das rege Mitmachen. Und im Prinzip könnte ich jetzt auch Amen sagen und dann könnten wir den Rest lassen. Ich finde das extrem spannend und ich finde das auch ermutigend und schön zu sehen, wie Glaube jeden von uns berührt und etwas in uns macht und mit unserem Leben verbunden ist. Ich werde trotzdem noch kurz einen Exkurs machen mit euch. Ich habe mich nämlich auch gefragt, ja, was ist Glaube? Und im heutigen Zeitalter geht man ja mal ins Internet und sucht mal Wikipedia und dort steht einfach, Glaube oder Glauben im weitesten Sinne umfasst jede Art des Fürwahrhaltens, also anzunehmen, dass etwas wahr oder wahrscheinlich ist. Ja, ist nicht so viel. Was ich dann aber spannend fand, vor allem als jemand, ich interessiere mich für Sprachen und ich finde Sprachen etwas sehr Spannendes, weil manchmal das gleiche Wort viel mehr beherbergen kann in einer anderen Sprache. Du hast Hunger? Schau mal, Jamie, dort ist dein Böckchen. Das grüne Böckchen, kannst du es nehmen, kannst du etwas essen. Und das Trinken ist auch gerade dort drin. Das deutsche Wort Glaube, das kommt vom Mittelhochdeutsch Glaube oder Gelobe. Mit der Bedeutung gutheißen, sich etwas lieb oder etwas vertraut machen. Und dieses Glaube oder eben das mittelhochdeutsche Glaube, ist mir als Berndeutsch sprechende Person sehr nahe, wird für das griechische Wort Pistis gebraucht, was so viel bedeutet wie Treue, Vertrauen, Überzeugung. Und das Verb davon, Pisteo, heißt ich bin treu, ich vertraue, ich verlasse mich auf. Wenn man dann ins Lateinische geht mit dem Credere, Glauben, und dieses Credere kommt von Cordare, das Herz geben, das Herz schenken. Also sein Herz auf etwas setzen. Und das Hebräisch dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Aman, das mit Glaube übersetzt wird, bedeutet sich an etwas festmachen. Und davon kommt auch unser Amen. Fest, unerschütterlich, also jemanden fest sein lassen. Obwohl mich die Sprachen so faszinieren, lässt sich natürlich keine genaue Definition über Glauben daraus ableiten. Und selbstverständlich geht es mir heute nicht einfach nur um irgendeinen Glauben im Sinne von etwas für wahr halten. Nein, es geht mir um Glauben in Beziehung auf Gott. Ah, genau, da wären noch die Wortbedeutungen gewesen. Glaube in Beziehung auf Gott und mein Leben als Christ. Und da will ich natürlich die Bibel nicht außen vor lassen. Ich lade euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen und dass wir schauen, was es dann dort heißt, was Glaube ist. Und bei einigen von euren Definitionen klingt dieser Bibelvers schon mit an, den wir jetzt gemeinsam lesen. Und zwar Hebräer 4, Brief, Kapitel 11, Vers 1. Und ich habe es bewusst in verschiedenen Übersetzungen projiziert. In der neuen evangelistischen Übersetzung heißt es, was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung. Ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Oder in der Elberfelder Übersetzung, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Und Luther übersetzt es folgendermaßen, es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Wenn man die Bibel kennt, ist es manchmal schwierig, nicht gleich schon an den ganzen Kontext zu denken. Aber ich habe für mich dieses Gedankenexperiment kurz gemacht. Wenn Paulus Glauben so definiert, weshalb definiert er Glauben so? Ist es für ihn einfach eine Überlegung von, ja, ich weiß es ja nicht, also glaube ich's? Oder ist es diese Überzeugung? Ist es etwas, einfach eine theoretische Definition? Oder leitet er diese Definition aus dem Leben ab? Ist sie in der Praxis verankert? Und für Paulus ist das nicht einfach ein Konstrukt seiner Gedanken. Nein, es ist ein Zeugnis seiner Vorfahren. Er sieht diesen Glauben oder diese Definition von Glauben, sondern in der Bibel. So fährt er denn ja auch fort im Vers 2 und 3. Darin haben unsere Vorfahren gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden. Aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Befehl entstand, dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Und weiter folgten Hebräer 11 die Auflistung der Glaubenshelden. Aufgrund des Glaubens hat Noah, hat Abel. Es würde den Rahmen definitiv sprengen, uns alle diese Glaubenshelden anzuschauen. Aber es wäre sicherlich die Zeit wert, sich die Zeit zu nehmen, das mal zu tun. Aber für heute möchte ich mich auf Abraham begrenzen. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam Hebräer 11, die Verse 8 bis 19 lesen. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes. Er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land, das Gott ihm zum Erbbesitz geben wollte. Er ging, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens siedelte er sich in dem zugesagten Land an, auch wenn er dort wie ein Fremder lebte und mit Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die feste Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott selbst ist. Aufgrund des Glaubens erhielt selbst Sarah die Kraft, Mutter zu werden, obwohl sie unfruchtbar war und schon ein Alter erreicht hatte, in dem sie nicht mehr schwanger werden konnte. Sie war nämlich überzeugt, dass Gott sein Versprechen halten würde. Deshalb stammt auch von einem einzigen Mann, noch dazu von einem, der schon so gut wie tot war, ein ganzes Volk ab, ein Volk so unzahlbar wie die Sterne am Himmel und wie die Sandkörner am Ufer des Meeres. All diese Menschen haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl sie noch nicht erhielten, was er ihnen zugesagt hatte. Doch sie sahen die Erfüllung der Zusagen von fern und freuten sich darauf. Ganz offen sagten sie, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde seien. Damit gaben sie zu verstehen, dass sie noch auf der Suche nach einer Heimat waren. Hätten sie dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, dann hätten sie genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Aber sie suchten nach etwas Besserem, einer Heimat im Himmel. Deshalb schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Aufgrund des Glaubens war Abraham bereit, Isaak zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der die Zusage Gottes empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn zu opfern. Obwohl Gott ihm versprochen hatte, durch Isaak gebe ich dir die zugesagte Nachkommenschaft. Denn Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückgehalten. Was für eine Beschreibung von Glauben. Was für eine Beschreibung über das Leben von Abraham und Sarah. Ich meine, Gott gibt einen Auftrag. Er sagt, geh und ich werde dich segnen. Und Abraham glaubt, er vertraut und gehorcht, er zweifelt nie und alles kommt gut, obwohl er selbst die Erfüllung von Gottes Versprechen nie in seiner Fülle erlebt hat. Gott prophezeit ihm sogar, dass sein Volk, seine Nachkommen 400 Jahre in der Sklaverei sein werden. Und er ist nach das verheißene Land. Und Sarah genauso. Kein Zweifeln. sichtbar. Hier, vielleicht habe ich mich ja verhört. Das ist ja gar nicht möglich. Ich bin doch schon viel zu alt. Halt! Ganz so war das ja nicht, mögen einige von euch vielleicht schon denken. Und ja, ihr habt recht. Ganz so geradlinig war Abrahams Glaubensleben nun wirklich nicht. Und ich bin froh darum, dass wir nicht nur die Beschreibung im Hebräerbrief haben über Abraham, sondern dass seine Geschichte im Alten Testament viel umfassender ist und dass sie nicht nur die Höhepunkte seines Glaubens, sondern auch die Tiefschläge und sein Versagen erzählt. So steht sein Glaube nicht unerreichbar auf einem Podest, sondern wird nahbar. Und es zeigt, dass Abraham einer von uns ist. Keine Ausnahmeerscheinung mit einem superkräfteähnlichen Glauben, sondern ein normaler Mensch, der glaubt und dessen Glaube Höhen und Tiefen hat. Mich persönlich bewegt die Geschichte von Abraham. Und ich möchte heute ein paar wenige Punkte aus seiner Geschichte rausgreifen in Bezug zu seinem Glauben und schauen, was wir daraus lernen können. Abraham, oder zu Beginn noch Abraham, ist ein Glaubensheld. Denn als Gott zu ihm spricht, und das finden wir im 1. Mose 12, seine Geschichte beginnt dort im Vers 1 mit: Zieh aus deinem Land weg, verlass deine Familie und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich will dich segnen. Du sollst ein Segen für andere sein und durch dein Volk werden alle gesegnet. Und als Gott das Abraham sagt, dann packt er einfach mal alles zusammen und er bricht auf. Wohin, weiß er nicht, aber er geht. Er geht und er zieht los ins Unbekannte. Und schon nur dieser Anfang, wenn ich an mich denke, wenn jetzt einfach so Gott sagt, komm, ich habe jetzt einen Auftrag für dich und jetzt geh, das würde mir schwerfallen. Einfach so sagen, gut, ich packe jetzt meine 7 Sachen und ich gehe. Aber dieser Teil von Abrahams Geschichte zeigt mir, dass Glaube aktiv ist, Glaube bewegt. Das ist nicht einfach etwas Statisches, wo man bleibt. Ein Glaube, der zieht eine Handlung nach sich. Und Glaube ist eine Reise. Vergangenes wird zurückgelassen. Versprochenes wird erwartet, aber die Gegenwart, die wird gelebt. Da ist man unterwegs. Glaube bedeutet, dass wir aktiv warten. Abraham konnte nicht einfach sagen, ja gut, gut, ich warte jetzt mal darauf, dass du mich segnest, dass du mir Kinder schenkst und dann werde ich mal gehen. Nein, er geht und er geht allein auf Gottes Versprechen hin. Er geht dahin, wo Gott ihm zeigt, wo er hingehen soll, auch wenn er das Ziel gar nicht kennt. Aber er verlässt sich auf Gottes Versprechen, dass er geführt ist und dass Gott ihn ans Ziel kommen werden lässt. Ben Patterson, der braucht in seinem Buch Waiting, Finding Hope When God Seems Silent, also warten, Hoffnung finden, wenn Gott still erscheint, unter anderem das Bild eines Menschen, der über einen Kopfhörer Musik hört, wenn er über das Warten und über Glauben spricht. Und er beschreibt das ungefähr so: Gottes Versprechen und seinen Ruf zu hören, ist wie etwas zu hören, das niemand um uns herum hören kann. Es ist zu spüren, wie wir beginnen, mit den Zehen zu tippen und uns sanft im Rhythmus der Musik bewegen. Vielleicht zum Erstaunen derjenigen, die uns sehen. Die Musik, die wir hören, ist die Musik von Gottes Zukunft. Hoffnung ist es, bedeutet es, die Melodie zu hören, und Glaube ist es, jetzt dazu zu tanzen. Es ist nicht, dass wir unser Leben in der Zukunft leben, sondern dass die Zukunft jetzt gerade in unserer Gegenwart zu leben beginnt. Ich finde das ein schönes Bild. Zu hoffen, Gottes Versprechen zu hören, ist die Musik, die Melodie, und mein Glaube ist das Tanzen dazu. Glaube, der hofft und wartet, aber Glaube, der geht. Und Abraham ist gegangen, der kommt in dieses verheißene Land. Und das Land ist nicht leer. Da sind schon welche da. Und wir lesen in 1. Mose 12, 10, als eine schwere Hungersnot im Land ausbrach, suchte Abraham Zuflucht in Ägypten. Eine Hungersnot im verheißenen Land. Das passt doch nicht. Ich meine, jetzt verspricht Gott, er führt ihn ins verheißene Land und jetzt ist eine Hungersnot. Gott führt nicht so, wie wir uns das vorstellen. Manchmal führt uns Gott nämlich genau dorthin, wo wir unseren größten Hunger erleben, damit wir lernen, dass er der Einzige ist, der unseren tiefsten Hunger stillen kann. Ich weiß nicht, was Abraham in dem Moment gedacht hat, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er sich das verheißene Land anders vorgestellt hat. Nicht besetzt von einem Volk, einem kriegerischen Volk und erst recht nicht mit einer Hungersnot. Also geht er nach Ägypten. Das heißt nicht in der Bibel, ob Gott ihm gesagt hat, geh nach Ägypten oder nicht. Aber er geht nach Ägypten und das zeigt mir etwas. Er kehrt nicht um. Er geht nicht zurück ins Alte. Er geht nicht wieder zurück in seine alte Heimat. Er gibt das verheißene Land nicht auf. Er gibt das Versprechen von Gott nicht auf, sondern er sucht sich einen vorübergehenden Aufenthaltsort in der Nähe. Trotzdem ist Ägypten ein Ort für Abraham, wo sein Glaube ins Wanken kommt. Aus Angst um sein eigenes Leben gibt er seine Frau Sarai als seine Schwester aus. Und wir kennen die Geschichte, sie landet dann beim Pharao. Und da frage ich mich schon, ja, wo ist denn jetzt der Glaube von Abraham? Wo ist das Vertrauen, dass Gott führt, dass er schützt? Aber Gott ist gnädig. Gott schützt Abraham und er schützt vor allem auch Sarah. Gott steht zu seinem Versprechen. Er kümmert sich um Sarai und um Abraham, trotz der Fehlentscheidung, trotz des Versagens. Gott verwirft Abraham in dem Moment nicht. Seine Verheißung besteht. Er will immer noch mit Abraham weitergehen und mit Sarah. Denn Gott hat Abraham am Anfang nicht aufgrund seiner moralischen Überlegenheit berufen. Abraham war nicht einfach der Supermensch. Gott steht zu seinem Versprechen. Was ziehe ich für mich als Lehren aus dieser Geschichte von Abraham? Erstens, Unvorhergesehenes kann Glauben durcheinander bringen. Und zwar, wenn ich denke, ich muss die Probleme selbst lösen. Wenn ich plötzlich vergesse, dass Gott weiter sieht als ich. Wenn ich denke, dass dieses Unvorhergesehene jetzt Gottes Plan zerstört, dann kann das meinen Glauben durcheinander bringen. Zweitens, Gottes Treue ist unabhängig von meiner Leistung oder der Stärke meines Glaubens. Auch wenn mein Glaube wankt und wenn ich zweifle, ist Gott immer noch treu. Und Gott glaubt immer noch an mich. Und drittens bedeutet Glaube, die Reise zu beginnen. Es ist für Gott weniger wichtig, wo du auf deinem Weg gerade steckst, als dass du auf dem Weg bist. Wohin du unterwegs bist, ist weniger wichtig, als wo du im Moment gerade bist. Ist wichtiger, als wo du im Moment gerade bist. Und du und ich, wir können unsere Reise mit Gott immer und überall starten. Penn Patterson sagt, Glaube ist nicht unsere Fähigkeit, uns an Gott festzuhalten, sondern einfach seiner Fähigkeit zu vertrauen, uns festzuhalten. Gott hält uns fest. Wir könnten nun Abrahams Geschichte Stück für Stück durchgehen und schauen, wie sein Glaube sich in den unterschiedlichen Situationen festhält. Im Streit mit Lot, als Lot dann gefangen genommen wird, als er seine Frau zum zweiten Mal als Schwester ausgibt. Oder? Ich bin froh um solche Beispiele, weil ich mache auch immer wieder mal den gleichen Bock. Und es ist schön zu sehen, dass es Menschen in der Bibel auch so geht, dass wenn sie Gott aus einer Situation gerettet hat, dass es trotzdem vorkommen kann, dass sie den gleichen Fehler nochmal machen und Gott immer noch treu und gnädig ist. Oder als Abraham dann Isaak opfert, wo er bereit ist, alles zurückzugeben, was Gott ihm versprochen hat. Aber ich möchte noch einmal zurück in den Hebräerbrief, bevor wir dann abschließen. Hebräer 11, Vers 11. Durch den Glauben empfing auch Sarah Kraft, dass sie schwanger ward und gebar über die Zeit ihres Alters, denn sie achtete ihn treu, der es verheißen hatte. Wer die Geschichte von Abraham und Sarah kennt, der weiß, dass es Sarah oft nicht leicht fiel, sich an Gottes Verheißung eines Sohnes festzuhalten. So schlug sie vor, den damals üblichen Brauch zu nutzen, um durch eine Sklavin an ein Kind, an einen Erben zu kommen. Und als Gott später erneut verheißt, dass es durch Sarah sein wird und dass sie im nächsten Jahr einen Sohn bekommt, da lacht sie, weil sie es nicht mehr für möglich hält. Und doch steht hier, dass sie glaubte, denn sie achtete ihn treu, der es verheißen hatte. Glaube ist nicht etwas Losgelöstes und es spielt eine Rolle, wem wir unseren Glauben schenken. Und mit dem möchte ich den Bogen zu unserer Einleitung schließen, zu den euren persönlichen Definitionen von was Glaube für euch ist, aber auch zu den verschiedenen Wortbedeutungen von Glaube. Glauben, Vertrauen, sich verlassen auf, das Herz geben, schenken, Amen, sich an etwas festmachen, jemanden fest sein lassen. Glaube bedeutet zu vertrauen, sich auf etwas zu verlassen, sein Herz zu schenken und sein Herz auf etwas oder jemanden zu setzen, sich an etwas festmachen, das unerschütterlich ist. Auch wenn man nicht immer alles sieht, aber sich an dem festzumachen. Und wer wäre glaubwürdiger und vertrauenswürdiger als der, der sein eigenes Leben für uns gibt, der sich uns ganz gibt? Und wer hätte unseren Glauben mehr verdient als der, der unerschütterlich ist in seiner Liebe und Treue zu uns? Unser Glaube kann uns nur Halt geben, wenn wir ihn und damit uns an dem festmachen, der ewig ist, der beständig und verlässlich ist, der zu seinem Wort steht und uns in seiner Liebe nie fallen lässt. Ich wünsche mir, dass Gott uns hilft, einen solchen Glauben zu entwickeln, damit wir aus vollem Herzen uns an ihm festmachen können und Amen zu ihm sagen. Amen.